Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Heute mit Frank Capellan im Studio und zu Gast ist Entwicklungsministerin Svenja Schulze von der SPD. Schön, dass Sie hier sind. Grüße Sie.
Gerne.
Frau Schulze, in dieser Woche hat ein mit 5 Menschen besetztes U-Boot die Welt bewegt. Der personelle und technische Aufwand, mit dem versucht wurde, die Vermissten zu retten, der war gewaltig. Anders, muss man sagen, als beim Untergang eines mit mindestens 500 Menschen vollgestoppten Flüchtlingsschiffes Mitte des Monats vor der Küste Griechenlands. Welche Erklärung haben Sie dafür, dass der Tod von Migranten offenbar die Mehrheit der Menschen in Deutschland weitaus weniger bewegt?
Erstmal finde ich das eine schreckliche Tatsache und ich kann da auch nicht einfach so drüber hinweggehen. Also das sind 500 Menschen, die von zu Hause fliehen mussten, die schreckliche einzelne Schicksale haben, die alles darauf gesetzt haben, dass sie weg können von da, wo sie herkommen und woanders eine Perspektive finden, leben können. Und dass das so wenige Menschen wirklich tiefergehend beschäftigt, ist schrecklich. Ich denke, das hat was damit zu tun, dass wir die einzelnen Menschen nicht sehen. Es sind 500 Einzelschicksale, es sind Familien mit Kindern, die, obwohl sie in so einer schlimmen Situation sind, versucht haben, da zu bleiben, wo sie sind und wo sie waren, und das nicht mehr konnten und sich dann auf so eine Reise begeben, in ein überfülltes Schiff. Wie verzweifelt muss man sein, bevor man das tut?
Jetzt gibt es Recherchen der Süddeutschen Zeitung. Demnach soll das Flüchtlingsschiff von der Küstenwache Griechenlands in Schlepp genommen worden sein. Es gibt Spekulationen, dass es von der Küste weggebracht werden sollte, um es Richtung Italien möglicherweise zu lotsen. Dabei ist es gekentert und es gibt Nachrichten, wonach die Küstenwache dann auch nicht sofort versucht hat, Überlebende zu retten. Welche Konsequenzen müsste das haben, wenn sich das als wahr herausstellen sollte?
Die Konsequenz muss sein, dass es endlich legale Wege geben muss, wie Menschen aus schrecklichen Situationen herauskommen können. Es muss legale Wege auch der Zuwanderung nach Deutschland, nach Europa geben, damit sich eben Schlepper die Situation nicht mehr zunutze machen können und damit diese Menschen Perspektiven bekommen. Und es muss aufhören, dass das Mittelmeer zu so einer Todeszone wird.
Die SPD fordert, man müsste diese Pushback-Versuche, also dass man versucht, Flüchtlinge von der eigenen Küste fernzuhalten, sanktionieren. Kann man das? Muss man das?
Ich finde, wir müssen an die Ursachen ran. Warum fliehen denn die Menschen? Warum fliehen sie aus diesen schlimmen Situationen? Da müssen wir helfen, dass die Situation sich in den Heimatländern verbessert. Und wir müssen auch Wege finden, wie Menschen legal zuwandern können. Das, was wir hier jetzt im Bundestag gerade diskutieren, Möglichkeiten zu geben, dass Fachkräfte, dass Arbeitskräfte hierher kommen können, auf legalem Wege, das ist ein wichtiger Weg, um das zu entspannen.
Aber dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was da im Bundestag beschlossen wurde, würde das weiterhelfen, um die Menschen, die jetzt auf diesen Routen übers Mittelmeer kommen wollen, um die davon abzuhalten?
Das ist ein Beitrag. Wir müssen insgesamt helfen, dass die Situation in den Ländern sich verändert, damit die Menschen überhaupt nicht erst sich auf so eine gefährliche Reise begeben müssen. Und es muss verhindert werden, dass sie den Schleppern in die Hände fallen. Es ist menschenunwürdig, was da passiert. Und das mit zu bekämpfen, dass sich Einzelne daran bereichern, an dem Elend von anderen Menschen. Das muss auch unser Ziel sein.
Sie haben wahrscheinlich, Frau Schulze, auch das Bild noch vor Augen des kleinen syrischen Jungen. 3 Jahre war er, glaube ich, alt. 2015 angespült, der leblose Körper am Strand von Bodrum in der Türkei. Damals hat man gesagt, nie wieder. Diese Woche hat die Tante, sie lebt in Kanada, dieses Jungen gesagt, ja, was ist denn passiert? Ihr habt immer gesagt, das darf sich niemals wiederholen, fragt sie anklagend. Was hat sich denn geändert? Hat sich aus Ihrer Sicht etwas geändert in der Flüchtlingspolitik?
Na, international hat sich viel zu wenig geändert, weil es sind immer mehr Menschen, die auf der Flucht sind. Und was wir leider in Deutschland, in Europa immer wieder vergessen, der größte Teil der Menschen flieht nicht hier zu uns nach Europa, sondern flieht in die Nachbarländer. Über 100 Millionen Menschen auf der Flucht, die eher auf dem afrikanischen Kontinent, eher in den Nachbarländern dann landen. Und zu helfen, dass die Länder damit überhaupt klarkommen, das muss eine unserer Aufgaben sein. Und da müssen wir helfen. Und das ist auch das, was wir zum Beispiel in der Entwicklungs Zusammenarbeit machen.
Das ist ja gewissermaßen Ihr Job, die Fluchtursachen auch zu bekämpfen. Wenn ich jetzt auf Syrien schaue, viele Flüchtlinge kommen ja aus diesem Bürgerkriegsland. Machen wir uns da nicht etwas vor, wenn wir sagen, wir können die Fluchtursachen bekämpfen? Assad wird jetzt von der Arabischen Liga wieder hofiert. Er wird ohnehin von Putin weiterhin unterstützt. Sind wir da nicht machtlos?
Naja, das ist eine Situation, wo es jetzt schon sehr spät ist. Wir versuchen in der Entwicklungszusammenarbeit ja präventiv zu wirken, also mitzuhelfen, dass solche Konflikte, Krisen, Kriege überhaupt, dass die gar nicht erst entstehen. Das ist sozusagen der langfristige Ansatz der Entwicklungszusammenarbeit. Aber in diesem konkreten Bürgerkrieg müssen wir den Nachbarländern helfen, dass sie mit den vielen geflüchteten Menschen überhaupt klarkommen. Und das ist ein Teil der Entwicklungszusammenarbeit, dort eben zu stabilisieren, zu helfen, dass Unterkünfte, Wasserversorgung, erstmal das Nötigste überhaupt da ist.
Es gibt aber auch immer wieder den Versuch, Rückführungsabkommen auf den Weg zu bringen. Ihr Vorgänger Gerd Müller hat das beispielsweise erfolglos, muss man sagen, versucht mit Blick auf Tunesien. Nancy Faeser, die Innenministerin, ihre Kabinettskollegin von der SPD war jetzt gerade da. Warum sollte das jetzt gelingen?
Ich bin davon überzeugt, wir ermöglichen legale Zuwanderung, aber dafür müssen diejenigen, die illegal hierher gekommen sind, die keine Aufenthaltsmöglichkeiten haben, auch wieder von den Ländern aufgenommen werden und zurückgehen können. Und dieses auch eine Perspektive aufzeigen können, dass wir da wirklich in eine Kooperation miteinander gehen. Ich glaube, dass das helfen kann.
Müssen wir uns das auch erkaufen mit viel Geld, mit autoritären Staaten?
Naja, erstmal 70% der Menschen auf der Welt leben in autoritären Staaten. Wir kommen nicht drum rum, auch gerade in der Entwicklungszusammenarbeit mit diesen Staaten zusammenzuarbeiten. Das ist das tägliche Brot. Würde ich nur mit lupenreinen Demokratien zusammenarbeiten, wäre das in der Entwicklungszusammenarbeit wirklich schwierig.
Ich kann mich noch erinnern an Heiko Maas, Justizminister, der mal gefordert hatte, wir müssen die Entwicklungszusammenarbeit mit Maghreb-Staaten beispielsweise kürzen, streichen, wenn sie nicht mit uns kooperieren. Da gab es einen Aufschrei, auch bei der CSU, auch bei Gerd Müller. Halten Sie auch für den falschen Weg, wenn man so rangehen würde?
Naja, ich glaube, es bringt nichts zu sagen, wenn ihr nicht das macht, was wir wollen, dann kürzen wir euch die Entwicklungszusammenarbeit. Weil wen trifft das dann? Das trifft nicht die Regierung, sondern das trifft die Ärmsten der Armen, die durch unsere Unterstützung noch ein bisschen Perspektive haben. Aber der andere Weg, nämlich zu sagen, wir vereinbaren etwas miteinander, ihr kriegt eine Perspektive, dass Menschen legal nach Deutschland wandern können und dafür nehmt ihr dann aber die zurück, die hier nicht bleiben können. Ich glaube, dass so ein Weg wirklich funktionieren kann.
Wie können Sie denn sicherstellen, dass das Geld, die Unterstützung auch wirklich bei den Menschen ankommt? Wenn ich jetzt an Mali denke, die Bundeswehr zieht sich zurück, das Militärregime wird von Russland unterstützt. Viele sagen, wir überlassen den Russen jetzt das Feld. Vielfach sind es auch die Chinesen. Wie kann man denn da gewährleisten, wenn man mit einem solchen Regime zusammenarbeiten will, zusammenarbeiten muss, dass das Geld auch bei den Menschen wirklich ankommt?
Erstmal ist das in den meisten Partnerländern, mit denen wir zusammenarbeiten, so, dass wir ohne militärische Hilfe, ohne Bundeswehr dort unterwegs sind. Und deswegen ist das auch in Mali möglich. Was wir machen, ist wirklich sehr transparent zu arbeiten, in überschaubaren Projekten Geld möglichst direkt an Hilfeempfänger zu geben. Da helfen zum Beispiel digitale Maßnahmen. Wir haben eine Scheckkarte entwickelt, also vergleichbar unseren Scheckkarten, womit man Geld direkt an hilfebedürftige Menschen auszahlen kann, ein Sozialsystem unterstützen kann, ohne dass eine korrupte Regierung die Möglichkeit hat, dazwischen zu gehen. Das ist im Libanon sehr erfolgreich mit dem Welternährungsprogramm zusammen entwickelt worden. Und solche Möglichkeiten, eben Transparenz zu schaffen, dafür zu sorgen, dass das Geld da ankommt, wo es hin soll. Änderung der landwirtschaftlichen Strukturen. Da haben wir eine lange Erfahrung, gute Methoden, mit denen man das dann auch sicherstellen kann.
Wenn wir nochmal auf die Flüchtlingssituation schauen, die vielen Menschen, die aus Afrika versuchen, nach Europa zu kommen, da sollen Asylzentren gebildet werden an den Außengrenzen, damit man da versucht, den Menschen Asyl zu geben oder eben auch nicht. Die Verfahren sollen da stattfinden. Otto Schily, sozialdemokratischer Innenminister, hat vor vielen Jahren, 2004 war es, hat er gefordert, um diese gefährliche Überfahrt übers Meer zu stoppen, müssten diese Zentren in den Maghreb-Staaten in Afrika errichtet werden. Warum gelingt so etwas nicht?
Naja, erstmal verwundert es mich, dass Sie die Entwicklungspolitik immer nur im Zusammenhang mit Flucht nach Deutschland, mit Flucht nach Europa sozusagen sehen. Das ist nicht der Kern. Wir sind international engagiert und international tätig, weil wir ein Interesse daran haben, dass sich Gesellschaften stabilisieren, dass sie eben gar nicht erst in so eine Situation kommen, dass Menschen dort fliehen müssen.
Fluchtursachenbekämpfung.
Ja, das ist
deswegen
der Kern.
Frage ich da immer wieder nach.
Ja, aber das ist der Kern der Entwicklungszusammenarbeit. Das gelingt nicht immer und überall. Wir können nicht mit den begrenzten Mitteln, die wir haben, überall in der Welt helfen. Wir konzentrieren uns auf wenige Länder, mit denen wir dann intensiver zusammenarbeiten. Und ja, es gelingt nicht, überall Kriege zu verhindern. Aber es deswegen nicht zu tun, das halte ich eben für das Falsche. Und in der Flucht und in der Migrationspolitik müssen wir uns doch angucken, wo wir gerade europäisch stehen. Ich bin froh, dass es Nancy Faeser gelungen ist, in der Situation mit der Länderstruktur, die wir gerade haben, überhaupt noch eine europäische Einigung hinzubekommen. Wir müssen das mit Ungarn, wir müssen das mit Polen, wir müssen das mit Italien, wir müssen das mit den Nordländern gemeinsam eben verhandeln. Und da ist die Grundlinie im Moment gegen Migration, gegen Flüchtlinge gerichtet. Und dass wir es überhaupt noch geschafft haben, eine gemeinsame europäische Politik da auf den Weg zu bringen, finde ich jedenfalls erstmal einen Schritt nach vorne.
Dennoch sind wir in vielen Punkten ja gescheitert. Wenn ich an Afghanistan denke, Ihr Ministerium hat jetzt beschlossen, zumindest einen Teil der Afghanen, die mit der Bundeswehr zusammengearbeitet haben, wieder aufzunehmen.
Ja, wir haben diejenigen, die gefährdet sind, weil sie mit Deutschen zusammengearbeitet haben. Und das ist in Afghanistan leider der Fall. Für diejenigen haben wir ein Programm gemacht, dass sie hier nach Deutschland kommen können. Und der größte Teil dieser Menschen ist auch schon hier, weil wir da eine Verantwortung sehen.
Sie kommen ganz frisch aus London von einer Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine. Die meisten Flüchtlinge, die derzeit bei uns sind, etwa 1 Million, kommt eben aus diesem Kriegsland, aus der Ukraine. Wie soll der Wiederaufbau vonstatten gehen? Welche Rolle spielt Deutschland dabei?
Ja, es ist vielleicht etwas verwunderlich, dass mitten in einem Krieg ein Wiederaufbau beginnt. Aber das ist jetzt schon der Fall und das muss auch so sein, weil es sind sehr viele Menschen innerhalb der Ukraine geflohen. Und die brauchen ein Dach über dem Kopf, die brauchen eine Stromversorgung, die brauchen Wasser. Das ist das, wo wir aus Deutschland heraus helfen und wo auch international sehr stark geholfen wird, dass die Menschen weiter durchhalten können, dass sie weiter sich gegen die Russen wehren können, weil Russland hat völkerrechtswidrig das Land überfallen und dass sich die Ukraine dagegen wehrt. Das ist etwas, was wir eben mit unterstützen. Das machen wir militärisch, aber eben auch, indem wir zivil unterstützen, helfen, Krankenhäuser aufzubauen, Rehabilitationszentren, Anpassung von Prothesen, all das, was notwendig ist in so einem Krieg, das leisten wir mit.
Viele Menschen hierzulande wollen wissen, wie kann Russland daran beteiligt werden? Wie steht es mit dem eingefrorenen, teilweise eingefrorenen Vermögen? Milliarden sind das von russischen Oligarchen.
Ja, Russland muss beteiligt werden. Das wird ein wichtiger Punkt in den Friedensverhandlungen sein, die ja hoffentlich möglichst bald beginnen. Putin hätte die Chance, das ja alles sofort zu beenden. Und dann geht man in solche Verhandlungen. Alle sind dafür, dass Russland dafür zahlen muss. Aber wir müssen es im Rahmen des Völkerrechts machen. Wir können nicht Recht brechen, um das zu ermöglichen. Und deswegen, ja, Russland muss beteiligt werden. Es müssen die Gelder herangezogen werden. Aber in dem Rahmen, den wir uns als Welt da gesetzt haben.
Aber Sie bereiten uns jetzt schon darauf vor, dass es schwierig sein könnte, das im Rahmen des Völkerrechts wirklich durchzusetzen.
Na, ich finde, den Bruch eines Völkerrechts mit dem Bruch von Völkerrecht zu beantworten, das ist nicht der richtige Weg. Wir stehen für diese regelbasierte Ordnung und deswegen müssen die Regeln auch eingehalten werden und Russland wird herangezogen werden. Das muss und das wird passieren, aber es muss im Rahmen des Rechts passieren.
Das Interview der Woche im Deutschlandfunk heute mit Svenja Schulze, der Entwicklungsministerin von der SPD. Frau Schulze, wir hatten in der vergangenen Woche die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. Daran haben Sie teilgenommen. Angesichts der Abhängigkeit Deutschlands von China, etwa der Problematik der Lieferketten, des Medikamentenmangels, der Tatsache, dass die Menschenrechte mit Füßen getreten wären, Stichwort Uiguren. Wie fühlen Sie sich bei solchen Regierungskonsultationen, deren Sinn ja vielfach jetzt auch in Frage gestellt wird?
Ja, solche Regierungskonsultationen sind sehr, sehr schwierig. Das sind sehr schwierige Gespräche. Aber wir müssen mit China im Gespräch bleiben. Wir werden die ganzen großen Herausforderungen der Welt, also Klimaschutz, Verlust von Biodiversität, die werden wir ohne China nicht lösen können. China hat in der Entwicklungspolitik eine ganz zentrale Rolle. 17% der Schulden der Entwicklungsländer sind bei chinesischen Banken. Klar wäre das angenehmer. Man könnte sich einfach zurücklehnen und sagen, das muss irgendjemand anders machen. machen. Das ist aber nicht der Fall. Auch wir müssen da international einen Teil der Verantwortung mit übernehmen und müssen mit China darüber reden, dass sie mehr für den Klimaschutz tun müssen, dass sie Entwicklungsländern in einer anderen Art und Weise helfen müssen, als sie das heute tun, dass sie diese Abhängigkeiten, dass wir das nicht gutheißen. Und die Gespräche, die ich dort hatte, zum Beispiel mit der chinesischen Entwicklungsagentur, die waren schwierig, aber die waren gut, weil wir reden jetzt über Standards. Wir reden darüber, was anders gemacht werden kann, um die Abhängigkeit von Entwicklungsländern zu beenden. Und darüber reden, finde ich jedenfalls erstmal den richtigen Weg.
Können wir denn überhaupt noch bestehen, wenn wir nach Afrika schauen? Insbesondere, da sind es vielfach eben die Chinesen, die die Entwicklungshilfe da machen, die mit viel Geld da reingehen, die Infrastruktur errichten, die Straßen bauen. Da haben Deutsche, Europäer, Amerikaner meistens das Nachsehen.
Ja, da haben wir in der Vergangenheit auch Fehler gemacht. Wir haben viel zu wenig Angebote auch von europäischer Seite gemacht, um eigene Angebote mit eigenem Wertehintergrund den Entwicklungsländern auch zu bieten. Und ja, auch wir müssen helfen, Krankenhäuser aufzubauen, Straßen zu bauen, Elektrizität, Netzwerke auf den Weg zu bringen, erneuerbare Energien aufzubauen. Das dürfen wir nicht alleine China überlassen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Team Europe-Initiativen haben, dass wir jetzt die Kräfte stärker bündeln. Und wir haben ja aus Deutschland heraus auch noch einen weiteren Schritt gemacht. Wir haben im G7-Rahmen versucht, Partnerschaften zu schließen, die zum Beispiel jetzt Südafrika helfen, aus der Kohle auszusteigen und gleichzeitig neue Arbeitsplätze aufzubauen, sodass auch eine Perspektive da ist.
Stichwort Kohle. China setzt immer noch auf die Kohleverstromung. Jede Woche gehen da zwei Kraftwerksblöcke noch ans Netz. Welchen Sinn macht es da, eine Klimaallianz gewissermaßen zu schmieden, wenn es so offenbar in die falsche Richtung läuft in China?
Na, wir müssen mit China darüber weiter im Gespräch bleiben, weil wenn China sein Verhalten da nicht ändert, wenn China nicht noch stärker in erneuerbare Energien geht und die Kohle auslaufen lässt, dann wird das sehr schwierig mit den Klimaveränderungen auf der Welt. Und deswegen ist das so wichtig, mit denen weiter in der Diskussion zu bleiben, weiter zu verlangen, dass auch sie einen Beitrag leisten. Nicht reden hilft jedenfalls da kein bisschen weiter.
Ich habe das mal nachgesehen. In den vergangenen 40 Jahren hat Deutschland etwa 10 Milliarden Euro an Entwicklungshilfe für China gezahlt. Würden Sie sagen, das war gut angelegtes Geld?
Naja, es war jedenfalls in der Vergangenheit wichtig, auch mit China Kontakte zu haben. Das ist nun mal ein großes Land, das sehr entscheidend dafür ist, dass wir unsere Klimaziele überhaupt erreichen. Es gibt heute keine Entwicklungshilfe für China.
Aber es gibt noch einzelne Projekte.
Wir machen Projekte zusammen, ja. Wir haben auch gerade wieder ein neues Projekt vereinbart, wo China, Deutschland zusammen in einem dritten Land arbeiten, um zum Beispiel ökologischen Reisanbau voranzubringen. Das hilft, um einfach mit China im Kontakt zu bleiben und eben auch andere Methoden des Anbaus mit China zu diskutieren. Weil wenn China das in eigenen Land übernehmen würde, wäre eben für den Klimaschutz eine ganze Menge gewonnen. Und solche Projekte sind eben eine Möglichkeit, darüber überhaupt im Gespräch zu bleiben.
Wie viel Geld wird dafür bereitgestellt? Müssen wir das tun?
Naja, das sind meistens, also es sind jetzt keine Gelder, die an China gehen, sondern Gelder, die an ein Entwicklungsland gehen. Und China ist dann eben auch einer der Geldgeber, aber wir können gemeinsam die Standards setzen.
Da wir gerade beim Geld sind, es laufen gerade die Etatverhandlungen, auch mit dem Bundeskanzler, mit dem Finanzminister. Wie viel Geld wird Ihnen eigentlich noch bleiben? Sie haben die ganzen Aufgaben skizziert, was auch aus dem Entwicklungsministerium heraus auf den Weg gebracht werden soll beim Thema Klimawandel, beim Thema Fluchtursachenbekämpfung. Trotzdem müssen Sie mit starken Einschnitten rechnen.
Naja, der Haushalt wird insgesamt kleiner. Wir haben nun mal weniger Steuergeld zur Verfügung und dann wird auch das Entwicklungsministerium einen Beitrag leisten. Aber wir sind international einer der großen Geber. Ich werde auch weiterhin in der Lage sein, Entwicklungszusammenarbeit zu machen, international aktiv zu sein, die Weltbankreform zum Beispiel voranzutreiben, was dann eben auch Möglichkeiten sind, nochmal mehr Geld zu hebeln. Die Weltbank ist einer der großen Geber in der Entwicklungszusammenarbeit und wenn wir dort die Art und Weise beeinflussen, wie die Bank Geld gibt, dann hebeln wir einfach noch mal deutlich mehr Geld als nur mit dem deutschen Etat.
Nun war die SPD mal stolz darauf, in der Großen Koalition, in den Koalitionsvertrag reingebracht zu haben, dass für jeden Euro, der in die Verteidigung geht, einer draufkommt für die Entwicklung. Das gilt nicht mehr. Warum nicht?
Naja, ich würde mir wünschen, dass wir damit einfach weitermachen könnten. Aber wir haben doch eine neue Lage. Wir haben die Zeitenwende. Wir müssen jetzt wieder damit rechnen, dass Russland auch weitere Länder angreift. Das haben wir in dem Krieg, den Russland mit der Ukraine führt, doch jetzt gesehen. Und deswegen muss Deutschland auch ins Militärische investieren. so sehr ich mir was anderes wünsche. Und deswegen kann man das 1:1 nur noch schwer aufrechterhalten. Aber trotzdem werden wir einer der großen Geber in der internationalen Entwicklungspolitik bleiben. Und das ist etwas, was mir wichtig ist, was der SPD wichtig ist und was wir auch in dieser Regierung weiterhin tun.
Stimmt das Verhältnis noch? 12 Milliarden Euro umfasst Ihr Etat etwa derzeit, 52 Milliarden der Verteidigungsetat. Gerade die Kritiker der Waffenlieferung in die Ukraine sagen doch, wir müssen dann gleichzeitig auch viel mehr für Friedenssicherung tun, so wie Sie es eben geschildert haben, was Sie sich vornehmen.
Natürlich kämpfe ich dafür, dass wir mehr Geld auch in die Prävention, in die langfristige Friedenssicherung geben. Aber wir haben ja nun mal nur einen Haushalt. Und wo sollen wir es wegnehmen? Also wir können es nicht aus dem Sozialen herausnehmen. Wir können nicht bei der Bildung kürzen. Wir können nicht bei Infrastruktur, bei Verkehr kürzen. Also müssen wir uns doch mit den Gegebenheiten abfinden.
Es gibt ja schöne Quoten. Es gibt das 2%-Ziel, 2% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung. Es gibt auch die sogenannte ODA-Quote. 0,7% für die Entwicklungszusammenarbeit, dem hatte sich Deutschland mal verschrieben. FENRO, die Entwicklungsorganisation, warnt jetzt, wir rutschen unter diese Quote.
Wir sind im Moment bei 0,83%, also wir sind über den 0,7. Und ja, das ist unser Ziel, das auch zu halten. Wir sind eines der wenigen Länder auf der Welt, die das überhaupt schaffen. Kaum ein Land schafft noch diese 0,7%-Quote. Und deswegen, wir arbeiten daran, das ist unser Ziel. Ob wir das jedes Jahr schaffen, kann ich nicht garantieren, weil natürlich auch die Kosten für die Flüchtlinge dort eingerechnet werden. Da haben wir dieses Jahr sehr viele. Das ändert sich hoffentlich, wenn der Krieg Russlands gegen die Ukraine endet. Dann werden hoffentlich weniger Menschen aus der Ukraine wieder zu uns kommen müssen. Und das verändert dann auch wieder die Zahlen.
Frau Schulze, ich möchte zum Schluss unseres Gespräches noch eine Reise ansprechen, die Sie kürzlich gemacht haben nach Indien. Da haben Sie, glaube ich, viele Erfahrungen nutzen können, die Sie schon als Umweltministerin gemacht haben in der Großen Koalition. Da waren Sie, glaube ich, auch schon in dieser Funktion in Indien. Inwieweit kommt Ihnen das jetzt zugute?
Es ist sehr hilfreich, vorher Umwelt-, Klimaschutzpolitik gemacht zu haben, weil das ganz zentral ist für die Entwicklungszusammenarbeit. Viele unserer Partnerländer sind heute schon massiv von den Klimaveränderungen betroffen. Die Landwirtschaft muss sich komplett verändern, weil es eben viel höhere Temperaturen gibt, viel mehr Hitzewellen, viel mehr Dürren, allerdings auch viel mehr Flutkatastrophen. Und deswegen bin ich froh, dass ich diese Erfahrungen mitnehme und eben auch die Erfahrung, was Umweltverschmutzung bedeutet.
Da fragen sich ja viele Menschen hier in Deutschland, wir können die Welt nicht alleine retten. Was bringt das alles, wenn wir hier in Deutschland etwas für den Klimaschutz tun? Auf der anderen Seite kann man auch argumentieren, Deutschland muss da Vorbild sein. Da sind Sie als Umweltministerin, da muss ich nochmal drauf zu sprechen kommen, ja 2019 auch vorangegangen, Stichwort Sektorenziele. Da waren Sie als Sozialdemokratin auch sehr stolz und die SPD hat das gefeiert, dass man gesagt hat, jeder Bereich, jeder Sektor, jedes Ressort muss etwas tun im Kampf gegen den Klimawandel. Das wird jetzt aufgeweicht. Der Verkehrssektor, der seine Ziele nicht erfüllt, wird da ausgenommen. Warum lassen Sie das zu, dass man da wieder einen Schritt zurückgeht?
Also erstmal ist es wichtig, dass Deutschland auch im Klimaschutz vorankommt, weil international wird sehr stark hingeguckt. Schafft Deutschland das? Schafft ein Industrieland es, wirklich CO2-neutral zu werden? Und das ist Beispiel für viele, viele andere Länder, die jetzt eben auch überlegen, investieren Sie in erneuerbare Energien? Investieren Sie überhaupt in diese Technik? Ist das was, was funktioniert? Und ja, das Klimaschutzgesetz wird verändert, aber die Ziele für die einzelnen Sektoren bleiben. Was sich ändert, ist, dass das gesamte Kabinett jetzt Verantwortung dafür übernimmt, dass die Ziele erreicht werden. Es bleibt bei den Sektorzielen, aber wir wissen eben auch jetzt noch mal viel stärker, weil jetzt ein Verkehrsministerium mitarbeitet und nicht blockiert, wie lange Umstellungen in diesem Bereich dauern. Wie schwierig es ist, sehen wir doch gerade, den Heizungsbereich zu verändern. Ja? Wir wünschen uns alle, dass die Heizungen 2040 klimaneutral sind. Dass man dann jetzt anfangen muss, etwas zu verändern, ist trotzdem eine sehr starke Diskussion.
Und diese Diskussion, auch in der Ampel, die hat ja sicherlich mit dazu beigetragen, dass die AfD jetzt Richtung 20% marschiert. Haben Sie sich das durch dieses schlechte Erscheinungsbild Erscheinungsbild, durch diesen monatelangen Streit, haben Sie sich das als Ampel, als Regierung selbst zuzuschreiben?
Naja, erstmal hätten wir heute weniger Probleme, wenn man schon vor 15, 20 Jahren angefangen hätte, den Klimaschutz ernst zu nehmen.
Hat die SPD möglicherweise auch nicht getan. Sie waren ja mit
in der Regierung. Wir haben immerhin das Klimaschutzgesetz durchgesetzt in der Großen Koalition. Wir haben da über 10 Jahre für gestritten, dass wir das endlich bekommen. Wir waren in den Konstellationen mit der CDU diejenigen, die das vorangetrieben haben. Wir mussten das aber gegen sehr starken Widerstand aus der Union tun. Und das führt zu den Problemen, die wir heute haben. Wir müssen jetzt eben schneller werden, indem uns an die Veränderungen auch anzupassen und Klimaschutz voranzubringen. Und ja, wir müssen in der Kommunikation deutlich besser werden und unsere Konflikte hinter den Kulissen führen und nicht auf offener Bühne, weil das nutzt niemanden. Das hat der Streit in den letzten Wochen nochmal sehr deutlich gezeigt.
Entwicklungsministerin Svenja Schulze, Sozialdemokratin, herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
Ich sage Dankeschön.